Audio Now.
Bevor es losgeht mit der Folge, wollen wir euch natürlich noch frohe Weihnachten wünschen.
Ja, wir wünschen euch ein ruhiges Fest, schöne Feiertage und ja, ihr habt ja Zeit, mal reinzuhören in unserem Podcast.
Genau, es gibt noch ganz, ganz viele Folgen anzuhören. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen.
Also am Ende des Tages, glaube ich, gibt es dieses Fundamental Belief. Ja? Und zwar, wenn man die Assets eines Konzerns mit der Schnelligkeit eines Startups zusammenbringen könnte, dann ist es wow. Ja? Weil oftmals ist es ja so als Startup, dass du dich wirklich mit langen Fundraising-Sessions beschäftigst. Und das ist ja wirklich eigentlich nochmal ein Fulltime-Job.
Wenn wir eines schon des Öfteren gehabt haben bei SoTech Deutschland, dann, dass unsere Gäste häufig neben ihrem Hauptjob auch noch eine musische oder philosophische Seite haben.
Ja, da war zum Beispiel der preisgekrönte Saxophonist Felix Falk vom GEM-Verband, schon mehrere studierte Philosophen, zuletzt Christian Hecker von Trade Republic.
Tja, und heute geht es um eine Violinistin, aber keine Sorge, natürlich geht es auch um Technologie und Innovationen und damit willkommen bei uns. Ich bin Frauke Holzmeier.
Mein Name ist Andreas Laukert. Wir schauen uns genauer an, was die Lufthansa in Sachen Innovation so drauf hat und auf die Beine stellt. Und dafür begrüßen wir Christine Wang, Chefin des Lufthansa Innovation Hubs. Hallo.
Hallo.
Hallo Christine, ich stelle dich ganz kurz noch einmal vor, damit wir alle dich noch ein bisschen besser kennenlernen. Du hast schon sehr viele Stationen gehabt, deswegen kann ich gar nicht alle aufzählen. Warst auf verschiedenen Unis, warst bei der Boston Consulting Group, bei Alibaba und hast du gearbeitet unter anderem, du hast auch schon selbst gegründet und bei der Lufthansa bist du jetzt seit 2 Jahren und seit gut einem Jahr leitest du eben das schon erwähnte Innovation Hub.
Ja, und wir hatten das ja schon erwähnt, Technologie kann auch was Kunstvolles haben oder ja, man hört vielleicht genau hin, du spielst Violine, ist ja ein kompliziertes Instrument und vielleicht, und ich gehe davon aus, du hast das verfolgt mit Beethovens 10. Sinfonie und der Vollendung mithilfe einer KI. Hast du das verfolgt und wenn ja, wie fandest du das, diesen Ansatz?
Habe ich tatsächlich nicht verfolgt, aber Beethoven war ja zu seiner Zeit ein großes Genie und ich muss ja sagen, dass meine musische Seite und natürlich auch ich mache ja auch noch Fotografie und das sind tatsächlich so Bereiche, in denen ich mich inspirieren lasse, um genau eben Innovation für die Lufthansa-Gruppe zu gestalten.
Jetzt hast du mir quasi die nächste Frage vorweggenommen. Also braucht es quasi für Innovation auch so ein künstlerisches oder musisches Verständnis aus deiner Sicht? Was hat das für Vorteile?
Also am Ende des Tages glaube ich ja, dass Innovation insbesondere darum geht, dass man aus seiner Routine ausbricht. Ja, also eigentlich geht es ja bei Innovation immer darum, dieses Status quo zu challengen. Mhm. Und ich finde natürlich, wenn man andere Bereiche in seinem Leben hat oder auch generell, wenn man sich noch mit anderen Themen auseinandersetzt, dann erreicht man das. Also man bekommt nochmal andere Inspiration, Einflüsse von außen. Ich finde das ganz spannend, weil wir natürlich in der Reisebranche tätig sind und ich finde auch das Reisen in der Hinsicht einfach super inspirierend und auch einfach augenöffnend. Also ihr wart mal, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, wo ihr als letztes wart, aber ich war zum Beispiel in Ägypten und ich fand das natürlich total spannend, in das Tal der Könige zu gehen und die alten Mumien zu sehen und einfach zu realisieren, dass es eine so wahnsinnig spannende Zivilisation damals war. Und ich finde, sowas ist dann auch wieder sehr augenöffnend und einfach inspirierend, auch für die eigene Arbeit im Innovationsbereich.
Ich erinnere mich nur ganz schwach, meine letzten Reisen waren München oder Berlin. Das war so das Weiteste der letzten 1,5 Jahre. Aber es ist eher traurig. Ja, ich habe mir da auch deine Seite angeguckt, deine Fotografie-Seite, sehr interessant. Kam das zuerst oder danach? Also das hast du vorher schon gemacht, bevor du bei Lufthansa warst. Waren die Reisen, die dich da inspiriert haben oder was war das?
Ja, also einfach zu verstehen, wie andere Menschen leben auf der Welt. Also ich habe in 8 Ländern gelebt, ich bin sehr viel gereist für berufliche Tätigkeiten und habe dann einfach irgendwann mal angefangen, mit einer Kamera die Routinen der anderen Menschen zu fotografieren und fand das einfach sehr spannend, das in eine Galerie auch umzusetzen, wo dann der Besucher im Prinzip auf eine Reise geht um die Welt und in einen Dialog mit den Menschen oder den Subjekten der Bilder eingehen konnte, um einfach diesen Kontrast doch mal darzulegen, wie man selber lebt und wie andere leben. Und ich glaube, am Ende des Tages ist das wirklich das, was hilft, neue Ideen zu kreieren zu lassen und auch Innovation zu treiben.
Also da muss ich gleich nochmal einhaken, weil ich auf eurer Lufthansa-Hub-Geschichte auch auf der Website geguckt habe und euer Team ist ja da abgebildet. Also ist auch da der Gedanke, je diverser, desto besser. Also so habe ich den Eindruck zumindest gewonnen.
Definitiv. Also auch da, wir suchen natürlich Leute von verschiedenen Bereichen. Also wir haben zum Beispiel Kollegen, die sehr analytisch unterwegs sind. Wir haben Kollegen, die sehr designzentrisch arbeiten, also verschiedene Disziplinen, die wir natürlich da an einen Ort bringen, weil wir natürlich dadurch einfach eine Heterogenität entwickeln, wo man natürlich miteinander diskutieren kann, wo man voneinander lernen kann und eben ja so ein bisschen out of the box halt gehen kann. Und ich glaube, das ist nur eine Dimension. Ich meine, auch Internationalität ist eine weitere. Ich weiß gar nicht, ich habe gar nicht gezählt, wie viele Sprachen wir eigentlich zusammen im Hub sprechen. Es sind auf jeden Fall ein paar.
Bei euch auf der Webseite heißt es auch, dass ihr sowohl Startup könnt als auch Corporate, also Konzern, denke. Du hast ja nun auch selbst schon gegründet. Häufig ist es ja so, dass so Startup-Leute früher mal im Konzern waren. Du hast jetzt quasi den Weg so halb wieder zurück. Also du hast jetzt quasi so eine Mischung. Warum ist das für dich genau das Richtige? Weil ihr habt ja die offensichtliche Nähe zum großen Konzern, aber wollt ja auch irgendwie Startup-mäßig unterwegs sein.
Also am Ende des Tages, glaube ich, gibt es dieses Fundamental Belief. Ja? Und zwar, wenn man die Assets eines Konzerns mit der Schnelligkeit eines Startups zusammenbringen könnte, dann ist es wow, ja, weil oftmals ist es ja so als Startup, dass du dich wirklich mit langen Fundraising-Sessions beschäftigst und das ist ja wirklich eigentlich nochmal ein Fulltime-Job und eigentlich hast du nie genug Kapital und du bist immer eigentlich dabei, dein Produkt weiterzuentwickeln. Und auf der anderen Seite, wenn du natürlich ein Konzern bist, hast du das Kapital, du hast natürlich auch weitere Assets, zum Beispiel Kundenbeziehungen, die du nicht von scratch aufbauen musst. Und was dir aber dann natürlich fehlt, ist ein gewisser Hunger. Ja, also die Leute, die werden halt komfortabel. Und ich glaube, wenn man diese zwei Welten halt zusammenbringt, dann da entsteht halt was sehr, sehr Cooles. Und das ist was wir im Innovation Hub machen. Und das ist auch das, was ich total spannend finde. Also eigentlich diese zwei verschiedenen Welten zusammenzubringen und eine Brücke zu schlagen.
Wir können ja gleich darüber reden, auch dass ihr auch wieder was auseinanderbringt. Aber vielleicht für alle die euch nicht kennen, Lufthansa Innovation Hub, ich formuliere mal die Frage salopp, seid ihr so eher die interne Bastelbude oder doch eher ein Venture? Also dass ihr eigentlich guckt, was ist draußen so los und das einsammelt und das zusammenbringt mit der Lufthansa?
Ja, das ist eine sehr spannende Frage und die kommt natürlich auch öfters mal vor. Also ich sage immer, unsere Mission ist es, Wert zu kreieren beyond flying. Also wir positionieren uns sehr bewusst quasi außerhalb der Aviation-Branche. Wir beschäftigen uns mit Innovationen, Technologien und Trends rund um das Reisen und die Mobilität. Also wenn du so möchtest, so ein bisschen mehr von einer Kundenperspektive. Und wir innovieren im Prinzip durch verschiedene Aktivitäten, die wir machen, zum Beispiel unser Research-Strang analysiert neue Trends. Es ist natürlich hochspannend momentan, was eigentlich mit der Branche generell passiert, mit Covid zum Beispiel. Wir publizieren unseren Newsletter mit 12.000 Followern, also wirklich sehr, sehr gut angenommen. Wir haben eine Research-Plattform, die tnmt.com heißt, wo es eben Analysen gibt, Bewertungen und auch Meinungen zu verschiedenen Trends, die wir momentan in der Reise- und in der Mobilitätswelt sehen. Wir bauen Ventures, zum Beispiel haben wir Rights ausgegründet. Wir bauen Ventures auch für die Gruppe, zum Beispiel Compensate, da geht es ja um das CO2-neutrale Fliegen. Wir investieren auch in Startups, zum Beispiel haben wir in Trip Actions in 2019 investiert. Das ist eine Plattform, wo der Business Traveler seine Reise zusammenbauen kann. Und last but not least haben wir unser Transform-Team, das natürlich vor allem dafür zuständig ist, die Gruppe auch auf diese Innovationsreise mitzunehmen. Und über Führungskräftetrainings zum Beispiel Digitalisierung, Innovation und Kundenzentriertheit nochmal zu stärken und beizubringen. Und wir glauben auch ganz stark daran, dass man nur so holistisch wirklich innovieren kann. Also wirklich den konstanten Austausch mit dem Markt, Opportunitäten für die Zukunft angehen und am Ende des Tages den Konzern natürlich dahingehend auch mitzunehmen und das durch Transformation. Und ich glaube, wir haben das eigentlich ganz gut gemacht in den letzten 7 Jahren. Wir haben ein paar Awards dafür gewonnen und ich finde das natürlich total toll, diese Vision oder so ein bisschen diese zwei Welten zusammenzubringen, wirklich in Aktion zu sehen.
Nur Flugtaxis, das habt ihr anscheinend noch nicht. Aber egal, was ist denn so für euch so der Trend dann? Wenn du schon von Trends gesprochen hast, ist es dann was wirklich mit Nachhaltigkeit, wie können wir noch mobil sein und trotzdem nicht die Erde zerstören? Oder was ist so der Trend? Trend ist dann auch ein komisches Wort, das ist ja eigentlich ein essentielles, also eigentlich das Wichtigste, was wir machen müssen. Aber
ja, das ist auch eine sehr spannende Frage. Wir reden gar nicht mehr von Trends, wir reden von Thesen. Ja, also wir suchen oder wir schauen, was sind so Sachen vor allem, die in der Zukunft auch noch bestehen haben. Ne? Also ich hoffe ja ganz stark, dass wir irgendwann nicht mal mit Maske durch die Gegend laufen müssen. Ihr wahrscheinlich auch. Aber so ein paar Themen, die spannend sind, ist natürlich dieses ganze Thema rund um Nachhaltigkeit und natürlich die Frage, wie wir auch das Reisen nachhaltiger machen können, das Angebot. Und da zum Beispiel, also wir haben natürlich da auch Artikel gepostet, wie verschiedene Mobilitätsformen natürlich auch CO2 kreieren. Wir haben natürlich auch ein Startup in dem Bereich ausgegründet namens Squake. Und da geht es wirklich darum, den ganzen Transportsektor eigentlich grün zu machen, indem natürlich Squake-Unternehmen in dem Bereich helfen, grüne Produkte zusammen zu entwickeln. Und das sind zum Beispiel so Sachen, die wir im Markt sehen, also wirklich die Frage von eigentlich Businesses und Unternehmen, wie sie ihre CO2-neutralen Ziele eigentlich erreichen können. Und das ist zum Beispiel ein Wertbeitrag, den Squake leistet. Ein weiterer Trend, den wir natürlich sehen, vielleicht noch mal ein bisschen mehr auf der Kundenseite, ist, das nennen wir Blurred Travel. Also da geht es im Prinzip um die Vermischung von Leisure und Business Travel. Und wir sehen da vor allem, dass neue Travel Cases eigentlich entstehen. Also zum Beispiel, ich meine, ich mache jetzt gerade diesen Call von zu Hause. Ich arbeite sehr viel von zu Hause. Remote Work ist was wir ganz stark sehen. Wir sehen aber natürlich auch, dass viele junge Menschen auch an verschiedene andere Destinationen reisen, um dort von dort zu arbeiten. Und das sind natürlich nochmal ganz spannende Verhaltensweisen und Mustern, die man natürlich dann auch bedienen kann.
Ich würde gerne nochmal kurz auf Squake kommen. Wie kann denn Technologie oder eine Plattform dabei helfen, nachhaltig oder CO2-freundlich zu reisen, ohne dass es Greenwashing ist?
Genau, und zwar ist Squake eine Technologieplattform. Also Squake hat eine API, an die sich die Unternehmen halt anschließen können. Und die können einmal natürlich erstmal ihren CO2-Footprint damit berechnen, also die jeweiligen Aktivitäten, sei es jetzt zum Beispiel in der Logistik, also die Frachtsendung per Schiff oder Flug oder Straße, wie auch immer, oder selbst sogar die Hotelübernachtung. Und Squake bietet im Prinzip noch eine Plattform mit Klimaprojekten an. Und man kann im Prinzip dann als dieses Logistikunternehmen oder Transportunternehmen dann entscheiden, eben ein Offsetting zu machen, also in diese Klimaschutzprojekte zu investieren. Das ist eine Möglichkeit. Natürlich kann man auch mit dieser Funktionalität Produkte kreieren, um dann dem Endkunden diese Möglichkeit zu geben, den CO2-Footprint zu reduzieren.
Dann komme ich, vorhin hatte ich das ja schon angedeutet und du hast ja jetzt Squake erwähnt. du bist selber, kommst vom Startup, gehst in den Konzern, willst den Konzern ein bisschen erneuern und jetzt macht ihr genau das. Ihr entwickelt was und dann gebt ihr das nach draußen. Ihr lagert es aus. Harley Davidson hat heute sowas Ähnliches gemacht, quasi seine Elektromotorradsparte ausgelagert, extra an die Börse gemacht. Warum also aber nicht behalten? Ihr wollt euch ja, Lufthansa will sich ja auch verändern und vielleicht wird ja das Fluggeschäft gar nicht mehr das größte Business sein in Zukunft, sondern vielleicht gerade was anderes. Warum nicht also behalten, integrieren und trotzdem aller Welt anbieten?
Ja, ich würde das gerne separieren. Für mich sind das eigentlich zwei Sachen, die du ansprichst. Also konkret zu dem Beispiel Squake. Also wir haben Lufthansa intern ja die Compensate-Plattform. Das ist quasi die Plattform für CO2-neutrales Fliegen. Mhm. Also das ist, glaube ich, vielleicht ein Punkt. Das Zweite, was du sagst, ist ja, okay, warum nicht irgendwie selber behalten, warum anderen sowas anbieten oder warum nicht einfach geheim halten? Nee,
geheim halten meinte ich nicht. Ich dachte eher behalten und daraus ein neues Business machen, also selbst daran verdienen. Vielleicht wird es ein zweites Standbein auch für Lufthansa, wäre möglich.
Ja, also aus Erfahrung, beziehungsweise das Problem, was du natürlich in so einem Konzern hast, ist, du hast natürlich Konzernprozesse, die Wege sind natürlich dahingehend sehr, sehr lang. Das ist ja auch eines der Gründe, warum zum Beispiel wir auch eine separate Entität sind. Wir sitzen in Berlin, einfach um da wirklich Speed reinzubekommen und wirklich auch diese Themen wie zum Beispiel Sustainability jetzt im Fall von Squake auch wirklich skalieren zu können. Ja, weil, also was wäre denn die Alternative? Die Alternative ist, du machst es im Konzern. Du wirst es wahrscheinlich nicht über die Jahre hin funden können, wenn man so guckt, was eigentlich so VC-Runden eigentlich, wie viel Geld man da eigentlich an die Hand nehmen muss. Und entsprechend dem, um einfach da die Erfolgswahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass Squake skalieren kann und wirklich auch mit dem richtigen Speed wachsen kann, war das jetzt die Entscheidung, das auch auszugründen. Mhm. Ja, und einfach auch eine Leistung für das gesamte Ökosystem natürlich auch beizusteuern.
Und wenn man jetzt mal bei dem Beispiel bleibt, wie ist Squake dann entstanden? War das so eine intrinsische Idee aus eurem Hub direkt oder kam da ein externer Impuls oder wie war das?
Nee, tatsächlich intern. Also es gibt natürlich viele verschiedene Quellen von Ideen. Also es kann mal sein, dass mal was aus dem Konzern kommt. Es kann auch sein, dass es bei uns im Innovation Hub kommt. Oder es kann auch sein, dass es aus dem Markt kommt. Also zum Beispiel, ich meine, Sustainability ist jetzt auch ein Trend, den gibt es ja schon etwas länger. Und wir haben natürlich auch gesehen, dass auch vom Funding, vom Interesse am Markt an dem Thema Sustainability einfach sehr viel sehr viel Schwung reingekommen ist und entsprechend dem ist es ja auch so, dass was wir ja machen, die Gruppe ist dahingehend ja auch ein gewisser, sagen wir mal, MVP oder Alpha-User. Ja? Also wir testen natürlich verschiedene Ideen, wir sehen, dass eine wertvolle oder eine strategisch wertvolle in dem Fall eine Value Proposition ist und wir testen das dann weiter am Markt und sehen dann eben, okay, wird es am Markt angenommen oder nicht.
Mhm. Vielleicht spreche ich noch ein paar Ideen. Wir hatten Frau gerade vorhin Flugtaxis so ein bisschen scherzhaft erwähnt. Warum nicht sowas? Oder ist das dann eine Nummer zu groß am Ende?
Ja, also unsere Positionierung ist insbesondere sich auf, wir nennen das immer Asset-Light bzw. digitale Geschäftsmodelle und Plattformen zu konzentrieren. Ich meine, ein Flugtaxi aus dem Boden zu stampfen, das kann man nicht in 6 Monaten schnell machen. Ne? Das sind wirklich nochmal Forschungs- und Entwicklungszyklen, die man da durchgehen muss. Das ist natürlich auch vom Kapital sehr intensiv. Ne? Und man sieht ja natürlich auch an den verschiedenen Beispiel wie Volocopter und Lilium jetzt in Deutschland, das waren jetzt auch ein paar Jahre und ich glaube auch insbesondere bei dem Thema Flugtaxi, das ist wirklich nochmal so ein, ich würde sagen, eine neue Kategorie, wo natürlich auch gewisse infrastrukturelle Gegebenheiten vorhanden sein müssen. Zum Beispiel, man braucht natürlich irgendwie Flugplätze, wo diese Dinger dann landen können und dann sind da natürlich ganz viele rechtliche Fragen, die natürlich auch zu klären sind. Also das ist meines Erachtens eher nochmal eine neue Kategorie, die man, glaube ich, gesamthaft als Ökosystem bespielen muss. Und die Frage, die man sich dann, glaube ich, immer stellen muss, ist, welche Rolle spielt man in diesem Ökosystem? Und wir sind natürlich da, wir haben zum Beispiel einen riesen Air-Taxi-Report gelauncht dieses Jahr oder im ersten Halbjahr dieses Jahres, wo wir eben auch ein bisschen in diese Thematik reingehen, also sprich, wie war das Funding dahingehend, welche Patente wurden da angemeldet, welche Investoren spielen da eigentlich mit, welche Spieler gibt es eigentlich im Markt und ich meine, wir schauen natürlich zum Beispiel hin, ob wir auch als also ob man da auch Partnerschaften zum Beispiel mit der Gruppe machen kann, weil diese Spieler natürlich nicht einfach isoliert wirklich diesen Markt bespielen können, sondern wirklich auch Partnerschaften und Kollaborationen brauchen. Und deswegen glaube ich halt, die Rollen sind dahingehend auch nochmal sehr spannend und man muss halt eben entscheiden, welche Rolle man in dieser neuen Kategorie spielen möchte. Mhm.
Deutschland, das Land der Dichter und Denker, heißt es ja. Wie erlebst du das? Wie viel Startup-Denke steckt aus deiner Sicht in Deutschland? Weil du hast ja nun mal den weltweiten Vergleich, hast ja schon in einigen Ländern gelebt und bist gut vernetzt. Also wie ist da so deine Sicht?
Ja, ich finde das eine spannende Frage.
Was lacht ihr so?
Nein, weil so.
Weil das wollte ich so.
Sonst kommen wir mal gleich.
Wie sage ich das jetzt nicht? Klang das so?
Genau. ich würde sagen, Deutschland ist im Mittelfeld. Ich sage das aus dem Grund, dass ich meine, aus meiner eigenen Erfahrung, ich habe in China gelebt und man kann es mögen oder nicht mögen, aber entsprechend, ich finde zumindest, dass die Geschwindigkeit, wie Sachen entstehen, einfach so viel schneller passieren. Und das ist natürlich eine sehr subjektive Wahrnehmung. Aber ich sehe zumindest, auch wenn ich mir jetzt so Statistiken anschaue, dass natürlich, also in Europa holt auf jeden Fall auf, Deutschland auch. Und ich habe noch vor kurzem einen Chart gesehen, wo es um Unicorns geht, die in Europa, also gesamtheitlich über alle Industrien hinweg entstehen. Und ich finde das eigentlich eine sehr spannende Zahl. Das ist, glaube ich, so ein bisschen meine Sicht auf die Dinge.
Dann möchte ich kurz gegenhalten. Spielt denn nicht Verlässlichkeit auch eine Rolle? Also ich behaupte jetzt mal einfach, dass sicher sind wir behäbig in Deutschland, aber auch in gewisser Weise verlässlich. Also was die politischen Rahmenbedingungen betrifft und wenn man das hat und jenes hat, dann kann man sicher sein, dass man das oder jenes tun darf. Während ja China, wenn ich das mal so übersetzen darf, in letzter Zeit einige Sachen ja von links auf rechts gedreht hat. Ja, Tech-Unternehmen, die von der Börse runter müssen, in Anführungsstrichen und so weiter. Also die Zuverlässigkeit der politischen Entscheidung ist da ja nicht immer so gegeben. Also auch als Startup brauche ich ja eine gewisse Verlässlichkeit im System.
Ja, oder? Definitiv. Da hast du auf jeden Fall einen Punkt. Ich glaube, das würde nochmal irgendwie in einen weiteren Podcast finden. und ich muss ja auch sagen, ich auch wegen Corona, ich meine, ich war jetzt auch seit 2 Jahren nicht mehr in China. Ich kann wirklich nur aus meiner Erfahrung sprechen und da spreche ich natürlich nicht von den großen Großkonzernen, Tech-Giganten in China, die natürlich da jetzt reguliert werden, sondern wirklich eher nochmal vom Mindset der Leute dort, die einfach mit so einer immensen Kraft sich auf die Themen stürzen, weil sie es auch müssen, weil es einfach viel mehr Wettbewerb gibt als vielleicht im deutschen Markt, einfach weil der Markt viel, viel größer ist. Und ich glaube auch, dass so Themen wie eben Data Privacy einfach gar nicht so eine große Rolle spielen dort oder die Leute das eher dann nochmal andere oder Wege drumherum finden und entsprechend dem natürlich auch eine gewisse Geschwindigkeit haben. Entsprechend dem glaube ich einfach, es kommt total darauf an, welches Thema man hat. Klar, wenn man zum Beispiel jetzt im Gesundheitswesen gründet, da glaube ich, kann ein Rahmen wie Deutschland natürlich viel, viel besser sein oder wie du sagst, verlässlicher als vielleicht woanders. Ich glaube, das kommt total darauf an, in welcher Branche und welchem Ökosystem man da ist.
Und wenn man jetzt in deinem Ökosystem denkt, was schaust du dir so ab aus Asien oder gibt es da gar nichts?
Also ich finde ja total spannend, da geht es um wie, also Verkaufskanäle im Prinzip. Und zwar ist ja das E-Commerce schon sehr, sehr lange dort etabliert in Asien und vor allem ja auch in China zum Beispiel. Und was natürlich der große Trend ist, es geht halt alles Richtung Livestreaming. Also man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie damals im TV, wo man dann irgendwie QVC angemacht hat und dann haben die Leute verkauft und eigentlich denkt man, das machen nur Omis, aber es ist anscheinend total rentabel, wusste ich auch nicht. Und das ist jetzt alles übersetzt ins Internet und dann sind halt eben dort Leute im Internet, die eben Sachen direkt verkaufen live. Und das hat total den Zug bekommen, insbesondere durch Plattformen wie TikTok. Wir sehen auch diese Trends, die so langsam auch in die westliche Welt rüberschwappen, wie zum Beispiel Instagram mit den Live-Feeds und Stories und natürlich auch dem Link zu einem E-Commerce-Store. Also das sehen wir schon und das sind so Trends, wo ich sage, auch für unsere Branche total spannend. Zum Beispiel wissen wir, dass ich glaube so 60-70% aller Reisende sich erstmal auf Instagram oder bei irgendwelchen Bloggern erstmal inspirieren lassen. Ja, oder die ne, ich meine, weiß nicht, wir wollen mal nach Island und wahrscheinlich entweder googeln wir mal isländische Bilder oder gehen auf Instagram und schauen mal, wie es in Island aussieht. Und ich glaube, das ist sowas, was sehr stark schon in Asien etabliert ist und was wir auch mehr und mehr jetzt auch in der westlichen Welt sehen.
Ja, wir ein bisschen nach vorne gucken, vielleicht so in 5 Jahren, wird das Reisen, die Mobilität eine ganz andere sein? Was denkst du so, wenn du das mal skizzieren möchtest, wie reise ich in 5 Jahren, wie buche ich eine Reise und ja, wie komme ich von A nach B?
Du, ich hoffe natürlich einfacher und mehr komfortabler und wahrscheinlich auch ja, digitaler. Das wäre zumindest mein Bett. Ich meine, dafür sind wir ja eigentlich auch irgendwie da, um das Ganze natürlich voranzutreiben. Also es wäre zumindest auch ein Unternehmensziel. Mhm. Grundsätzlich muss ich sagen, finde ich das schon schwierig einzuschätzen, einfach weil wir immer noch natürlich mit diesen Covid-Wellen rechnen müssen. Und Ich glaube, wir mit unseren Thesen versuchen wir natürlich schon so Langzeittrends oder auch Verhaltensmuster einzuschätzen. Und ich glaube vor allem auch in 5 Jahren frage ich mich eher, wie arbeiten wir? Ja, ich glaube, das ist eine viel, viel spannendere Frage, ne? Weil ich glaube, Reise ist, wenn man so möchte, kann man ja schon grob noch sagen, da entweder gehst du auf eine Businessreise, weil du jemanden treffen möchtest, geschäftlich, oder du gehst, fährst in den Urlaub. Und was ich mich halt wirklich frage, ist halt, okay, wie ändert sich der Arbeitsplatz? Werden wir nochmal zurück ins Office gehen? Und wie kann, also das hat natürlich voll den Einfluss auf, wie wir dann auch reisen werden. Ja. Ich glaube, das Zweite, was natürlich langfristig auch ein Rahmenbedingungspunkt ist, ist die Debatte rund um die Nachhaltigkeit. Ja, werden Leute wirklich fliegen? Versuchen sie anders zu reisen? Versuchen sie gar nicht zu reisen? Das sind, glaube ich, so ja, zwei große Rahmenbedingungen, die wir einfach nochmal weiter beobachten müssen.
Wie experimentell denkt ihr denn da? Also du hast gesagt, es soll digitaler werden. Corona ist natürlich im Moment ein Faktor, der limitiert. Dann noch Stichwort Nachhaltigkeit. Wir haben heute in der Redaktion über das Metaverse diskutiert, also Facebooks Meta-neue Parallelwelt, die dann irgendwann mal für alle da ist. Und da werden ja auch schon Luxusgüter, Taschen, was weiß ich was verkauft. Da kann man ja auch vielleicht
Urlaub machen.
Oder so. Keine Ahnung. Ist das auch was ihr euch langfristig, also, oder ist das noch zu weit weg? Da guckt, ist noch zu früh.
Ich finde das ein mega spannendes Thema. Ich glaube, das kann auch Hand und Fuß haben. Die Frage ist halt, wie lange braucht es irgendwie in die Reise reinzugehen? Das ist, glaube ich, die Frage. Momentan sehen wir natürlich die ganzen Use Cases, insbesondere im Gaming-Bereich. Auch deine Luxustasche wahrscheinlich in irgendeiner Second Life Avatar Sims, Meet Sims Game, kannst du was kaufen, ja. Aber also was ich halt sehr, sehr spannend finde, auch da vielleicht noch mal kurz auf Asien referenziert. Also in China gab es zum Beispiel sowas, das nannte sich mal Cloud Traveling. Also was das und das hat eigentlich jetzt erstmal wenig mit Metaverse zu tun, sondern im Prinzip konnte man sich beim Livestreaming dann mit einem Guide sich die Berge anschauen. Also da ist wirklich dann jemand zu diesem Ort dann hingefahren und hat dann im Prinzip ein Publikum mitgenommen vom Sofa aus. Ja, und das ist ja, wenn du so magst, so eine Vorstufe der Virtualisierung der Reise. Und ich glaube, das sind total spannende, ich würde in dem Fall tatsächlich sagen, Trends, die man so sieht. Aber ob das jetzt langfristig wirklich so bestehen bleibt, das kommt total darauf an, wie die Technologie vor allem und die Infrastruktur in der Hinsicht natürlich auch sich weiterentwickelt. Also namely irgendwelche Brillen oder Sonstiges, ne, um da wirklich dieses Gefühl des Reisens wirklich ersetzen zu können. Und da, glaube ich, sind wir noch ein Stück weit, weit weg davon.
Oder ersetzen müssen, weil Corona bleibt, dann bleibt uns nichts anderes übrig.
So, ich denke, so Himalaya oder Ähnliches, wo ja tausende Touristen manchmal sich tummeln und man ja schon in Sorge ist um die Umwelt dort. Ne? Also das wäre ja für solche Regionen vielleicht hilfreich auch, oder?
Vielleicht, ja.
Um die ein bisschen zu entspannen. Mhm. Ja, nochmal letzte Frage.
Letzte Frage.
Ja.
Wir fragen immer nach einer Schulnote, sehr gut bis ungenügend.
In deinem Bereich.
Ja, in deinem Bereich finde ich jetzt, das ist natürlich Lufthansa. Mobilität, ja.
Mobilität so, moderne Denken, Mobilität in Deutschland. Also wie denkst du, sind wir da aufgestellt? Sind wir da schon weit genug, drüber nachzudenken, dass sich Mobilität ändert und auch mehr Technologie da rein muss und kann?
Also ich finde, da sind wir eigentlich recht weit, oder? Also ich meine, ich finde, wir haben sehr viele Angebote an verschiedenen Mobilitätsformen. Ich finde auch, dass die Digitalisierung dahingehend eigentlich ein Stück, also und ich kann es ja insbesondere sagen, ich war ja 6 Jahre tatsächlich nicht mehr in Deutschland und muss schon sagen, dass sich da auf jeden Fall viel getan hat. Also ich würde dem Ganzen 2 geben.
Das ist doch erbaulich mal zur Abwechslung. Dankeschön, Christine. Ja,
schönen Dank, Christine Wang.
Na klar.
Audio Now.